Es wird schon still, aber ich warte gerade noch, da laufen gerade noch so viele rein. Ja, ich begrüße Sie alle ganz herzlich zu dieser Bibelstunde und freue mich, dass Sie da sind. Jetzt habe ich eine kleine Ankündigung gleich am Anfang, die anderen kommen am Schluss. Jemand hat auf der Damentoilette sein Brillenetui liegen lassen. Und falls derjenige die ganze Bibelstunde sonst nichts sieht, besteht die Möglichkeit, es da vorne bei der Schwester Petra abzuholen. Wissen Sie, was ein Palmesel ist? Oh, ganz viele nicken. Ich habe nämlich überlegt, ob das nur bei uns in unserer Familie üblich war oder ob es das auch in anderen Familien gab. Also bei uns war das früher so, derjenige, der am Palmsonntag als letzter aufgestanden ist, das war der Palmesel. Das ist jetzt bei uns im Mutterhaus ein bisschen schwierig, das rauszufinden. Wir haben also nicht beim Mittagessen gefragt, wer der Letzte war. Also keine Ahnung. Und diesen Sonntag, nachdem man eine Stunde weniger schlafen konnte, ist das ja noch heikler gewesen, die Geschichte. Also um den Palmesel geht es heute nicht. Aber um den Palmsonntag oder um das, was so vor und nach dem Palmsonntag geschehen ist. Der Palmsonntag ist der Start der Karwoche und damit der Auftakt des Höhepunktes vom irdischen Leben Jesu. Mit seinem Einzug in Jerusalem beginnt die letzte Etappe auf seinem Weg ins Kreuz durch den Tod zur Auferstehung. In der Kirche hat man die liturgischen Farben und Schwester Renate hat versucht, die hier aufzunehmen. Das beginnt nämlich am Anfang mit Lila, das ist die Vorbereitung, die Buße. Dann kommt am Karfreitag Schwarz, die Farbe der Trauer, bis hin zu Weiß an Ostern, die Farbe der Freude, die Farbe der hohen Christusfeste. Und diese Farben sind eine Einladung, diesen Weg mit Jesus mitzugehen. Und eine Station auf diesem Weg Jesu, die schauen wir uns heute genauer an. Und zwar eine Station, die am Anfang war, noch vor dem Einzug in Jerusalem. Gestern war sie in Zeit mit Gott dran, die Salbung in Bethanien. Und in der Losung stand es auch. Aber bevor wir uns diesen Bibeltext anschauen, singen wir gemeinsam Lieder, mit denen wir uns vergegenwärtigen, dass Gott mitten unter uns ist. Schwester Renate wird uns anleiten. Diesem gesungenen Gebet schließen wir jetzt erstmal ein stilles Gebet an und dann beende ich das mit einem Hörbaren. Herr Jesus, wir danken dir für deine Gegenwart. Wir danken dir dafür, dass du mit uns reden möchtest. Und wir bitten dich darum, dass du uns offene Ohren und offene Herzen schenkst, dass du Reden und Hören segnest. Amen. Ja, Weihnachten, Karfreitag, Ostern, das ist die Heilsbotschaft. Und wo die Heilsbotschaft verkündigt wird, da wird man auch von Maria sprechen. Und davon, dass sie Jesus gesalbt hat. So sagt es Jesus voraus. Das heißt, sie hat etwas Besonderes, etwas Bemerkenswertes getan. Etwas, was mit dem Heil in ganz enger Verbindung steht. Und dieser Hinweis von Jesus, der hat mich so angesprochen, dass ich gedacht habe, das will ich rausfinden. Ich will rausfinden, was war das Besondere an dem, was Maria getan hat. Nicht nur, dass Jesus für uns gelitten hat, dass er für uns gestorben ist, dass er auferstanden ist, soll verkündigt werden, sondern es soll auch davon geredet werden, was die Maria getan hat. Und zwar an allen Orten und zu allen Zeiten. Warum hat diese Tat Bedeutung bis heute? Und was bedeutet es für mich? Wir lesen zuerst mal diese Geschichte und dann gucken wir uns das genauer an. Ach, ich muss klicken hier. Und als er in Bethanien war, im Hause Simons, des Aussätzigen, und saß zu Tisch, da kam eine Frau, die hatte ein Alabastergefäß mit unverfälschtem kostbarem Nardenöl. Und sie zerbrach das Gefäß und goss das Öl auf sein Haupt. Da wurden einige unwillig und sprachen untereinander, was soll diese Vergeudung des Salböls? Man hätte dieses Öl für mehr als 300 Silbergroschen verkaufen können und das Geld den Armen geben. Und sie fuhren sie an. Jesus aber sprach, lasst sie, was bekümmert ihr sie? Sie hat ein gutes Werk an mir getan, denn ihr habt alle Zeit Arme bei euch. Und wenn ihr wollt, könnt ihr ihnen Gutes tun. Mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat meinen Leib im Voraus gesalbt zu meinem Begräbnis. Wahrlich, ich sage euch, wo das Evangelium gepredigt wird in der ganzen Welt, da wird man auch das sagen zu ihrem Gedächtnis, was sie getan hat. Dieses Geschehen ist die Auftaktgeschichte zur Passion. Davor lesen wir, dass die Schriftgelehrten und die hohen Priester beschlossen hatten, Jesus zu töten. Und danach kommt der Einzug in Jerusalem, die Vorbereitung des Verrats und das Verlassenwerden durch die Jünger. Dazwischen nun dieses Erlebnis. Schauplatz ist Bethanien. Und Bethanien liegt 3 Kilometer weg von Jerusalem. Und dort lebte Simon der Aussätzige. Es ist eine Vermutung, dass er von Jesus geheilt worden war und seither sein Nachfolger war. Dort in Bethanien lebten aber auch Maria und Martha mit ihrem Bruder Lazarus. Und Ausleger gehen davon aus, dass es demnach also mindestens 2 Hausgemeinden in Bethanien gab. Jesus war also eingeladen zu einem Gastmahl, bei Freunden, bei Glaubensgenossen. Jesus suchte die Ruhe vor dem Sturm. Und während sie zu Tisch liegen, kommt eine Frau. Nach Johannes 12, Vers 3, das ist die Parallelstelle dazu, ist es die Schwester von Martha und Lazarus, Maria. Hier im Markus-Evangelium wird ihr Name nicht genannt. Markus spricht nur von einer Frau. Sie trägt ein Gefäß mit kostbarem Öl bei sich. Und man weiß aus der Geschichte, kostbare Öle waren damals in der Zeit eine Art Kapitalanlage. Der römische Gelehrte Plinius bemerkt im 1. Jahrhundert nach Christus, beste Salben werden in Alabastergefäßen aufbewahrt. Und Maria hatte also eine ganz besonders kostbare Salböl aus Narde gewonnen. Und diese Narde, die wurde aus Indien eingeführt und dort aus einem Kraut bzw. aus der Wurzel dieses Krautes gewonnen. Das war also kein Schnäppchen, es war das Beste vom Besten. Es war rein und unverfälscht, also kein Imitat, da gab es keine Zumischung von billigem Öl, das war richtig, richtig wertvoll. Und Maria hat das Gefäß zerbrochen und hat den ganzen kostbaren Inhalt über den Kopf von Jesus ausgeschüttet. Warum tut sie das, habe ich mich gefragt. Will sie Jesus ehren als Gast? Denn ihm zu ehren wurde dieses Gastmahl ja abgehalten. Und laut Johannes 12, Vers 2 war die Martha auch dabei und hat bedient. Wie damals, als Jesus mit den Jüngern bei Maria und Martha zu Hause waren. Ehrung von geschätzten Persönlichkeiten durch Herabträufeln von wenigen Tropfen Öl auf das Haupt, das war damals gute Gastgeberart. Und dann hat man das Gefäß wieder verschlossen, eben für den nächsten Gebrauch. Aber die Frau, die war gar nicht die Gastgeberin. Und außerdem hat sie nicht nur ein paar Tröpfchen da auf den Kopf von Jesus geträufelt. Sie hat das Gefäß zerbrochen. Alabastergefäße, die hatten so einen langen Hals. Und diesen Hals hat sie entzweigebrochen, sodass das Gefäß nicht mehr zu verschließen war. Die Frau ehrt Jesus, allerdings ohne Maß. Wir lesen in der Geschichte nichts über ihre Gedanken, nichts über ihre Motive. Aber wir lesen über die Reaktion der Anwesenden. Und die ist interessant. Vers 4. Da wurden einige unwillig und sprachen untereinander, was soll diese Vergeudung des Salböls? Auch diese Kritiker werden nicht mit Namen bezeichnet. Wiederum nur der Johannes macht es. Er nennt Judas mit Namen und erwähnt auch die anderen Jünger. Die Anwesenden reagieren also mit Empörung. Aus ihrer Sicht war das, was die Frau getan hat, völliger Unsinn, Vergeudung, Verschwendung. Und ich muss sagen, ist eigentlich verständlich. Denn das, was die Frau da ausgeschüttet hat, das war 300 Denare wert. Und das war der Jahresverdienst eines Arbeiters damals, der Jahresverdienst. Und ich habe mir klar gemacht, heute verdient man je nach Tätigkeit vielleicht 40.000 Euro im Jahr, manche ein bisschen mehr, andere ein bisschen weniger, aber auf jeden Fall schon einiges. Und was würden Sie denn sagen, wenn Ihre Frau oder Ihr Mann mal kurz 50.000 Euro auf einen Schlag hergibt? Und dann muss man dazu sagen, Sie kriegen gar nichts dafür. Also kein neues Auto steht nachher in der Garage oder keine neue Küche oder keine Abzahlung einer Rate fürs Eigenheim. Keine Rückzahlung irgendwann im Alter, sondern das Geld ist weg, wirklich weg. Ohne Gegenwert. Da wäre vermutlich Schluss mit lustig, oder? Vielleicht würden Sie eine ähnliche Frage stellen, wie die Jünger damals in Bethanien. Sie stellten einen Kosten-Nutzen-Vergleich auf. Sie fragten, was bringt diese Salbung? Doch nichts. Keinen vorzeigbaren Erfolg, keinen messbaren Mehrwert. Aus ihrer Sicht wirklich reine Verschwendung. Das griechische Wort meint sinnlose Vernichtung von Wertvollem. Das Geld hätte aus ihrer Sicht viel sinnvoller genutzt werden können. Und gerade zum Fest, gerade zum Passafest, war es üblich und war es fromme Sitte und Pflicht, dass man den Armen Geld gegeben hat. Also nicht nur eine einmütige, sondern nicht nur ein einmütiger Einwand, sondern auch ein berechtigter Einwand, den die Frau da abkriegt. Die Frage ist, hätten sie tatsächlich das Geld den Armen gegeben? Das weiß man nicht. Sie rechnen auf jeden Fall mit der Zustimmung von Jesus. Und Jesus geht tatsächlich auf den Vorfall und auf die Reaktion der Anwesenden ein. Aber so wie er es manchmal getan hat, eben anders als gedacht. Er verteidigt ihr Tun. In Vers 6 lesen wir, sie hat ein gutes, ein schönes Werk an mir getan. Also kein Verstoß gegen die Sitte, kein Verstoß gegen die Pflicht. Im Gegenteil, Jesus bestätigt die Maria. Sie hat alles gegeben, was sie hatte und vermochte. Und er erklärt ihr Tun zum Vorbild für uns. Maria hat ein Kalos, das ist das griechische Wort, und es entspricht Agathos, ein schönes Werk getan. Gemeint ist eine ethisch gute Tat, im Sinne von Hebräer 10, Vers 24. Man kannte damals im Judentum drei Kategorien von Gott gewollten guten Werken. Drei Kategorien. Erstens die Erfüllung der 613 Pflichtgebote der Tora. Zweitens die Geldgabe an die Armen. Und drittens die Liebeswerke. Davon gab es 12 an der Zahl. Und eine davon war eben die würdige Salbung und Bestattung der Toten. Maria hat ein schönes, ein gutes Werk getan. Jesus erklärt also, die Salbung durch die Maria, die hat prophetischen Charakter. Auch wenn sich die Maria dessen gar nicht bewusst war. Es war eine einmalige, an den Augenblick gebundene Gelegenheit zum Wohltun, wogegen Armenpflege immer möglich war. Es wird immer Arme in eurem Land geben, sagt Jesus. Der Dr. Meyer sagt, es hängt an Gottes Urteil, was unsere Taten wert sind. Deshalb sollten wir Gottes Maßstäbe suchen und gelten lassen. Es hängt an Gottes Urteil. Jesus erklärt, mich habt ihr nicht alle Zeit. Die Jünger erkennen nicht, jetzt ist Jesus Zeit. Jetzt ist die Zeit, ihn zu ehren, ihn zu stärken, ihn zu trösten. Sie erkennen es nicht, obwohl Jesus ihnen schon dreimal angekündigt hatte, dass er sterben wird. Das erinnert wiederum an die Geschichte mit Martha und Maria, damals, als sie Jesus eingeladen hatten und die Jünger. Die Maria saß damals zu den Füßen von Jesus und die Martha hat bedient. Und damals war es die Martha, die gesagt hat, ja, Jesus, sag mal der Maria, sie soll mir helfen. Das geht doch gar nicht. Die Martha tat, was richtig war und was wichtig war. Das war nicht falsch, dass sie gedient hatte. Aber trotzdem weist Jesus die Maria nicht zurecht, sondern er sagt zur Martha, in dieser Stunde ist Jesus Zeit. Jetzt ist was anderes dran. Bedienen ist wichtig. Das muss sein. Aber jetzt ist was anderes dran. Und hier weist Jesus die anderen Anwesenden darauf hin, Arme versorgen. Das ist nicht falsch. Aber jetzt, in dieser Stunde, ist was anderes dran. Jetzt ist Jesus Zeit. Wie oft weisen wir andere zurecht, urteilen und verurteilen und meinen zu wissen, was richtig ist und was wichtig ist, so wie die Jünger. Ich habe mal ein Zitat gelesen, da heißt es, man kann alles richtig machen und doch das Wichtigste versäumen. An dieses Zitat muss ich immer wieder denken. Ich kann also von morgens bis abends arbeiten. Ich kann alles richtig machen. Und das ist womöglich alles wichtig, was ich mache. Aber unter Umständen verpasse ich dabei das Allerwichtigste. Die Jesuszeit. Dass ich mich ausrichte auf ihn. Dass ich auf ihn höre. Jesus legt immer wieder andere Maßstäbe an als wir. Und hier zeigt er in Vers 8, wie er die Handlung sieht. Die Frau hat den Leib Jesu gesalbt für sein Begräbnis. Und interessant, in Markus 16 lesen wir dann, da als die Frauen kommen wollten und ihn nach dem Begräbnis eben salben wollten, da waren sie zu spät dran. Aber die Maria rechtzeitig. Jesus verleiht ihrer Tat und ihrem Opfer diesen Sinn. Soweit zu der Geschichte und zu den Hintergründen. Auf manche Aspekte möchte ich jetzt aber noch ein bisschen näher eingehen, die noch ein bisschen genauer betrachten. Warum ist die Tat dieser Frau so bemerkenswert, dass sie bis heute verkündigt werden soll? Also ich komme nochmal darauf zurück. Der Name der Frau wird nicht genannt, bei Markus zumindest nicht. War das nur einfach, weil Frauen damals eben nicht so wichtig waren? Für den Johannes hat es anders ausgesehen. Er hat den Namen erwähnt. Markus und Matthäus hingegen lassen den Namen weg. Für sie gehört ein Name offensichtlich nicht zu dem, was ewig erzählt werden soll. Ihnen ging es weniger jetzt um die Person, die das getan hat, sondern mehr um die Tat. Das Handeln dieser Frau ist nicht selbst Evangelium. Aber es wird miterzählt, wenn vom Evangelium die Rede ist. Noch einmal die Frage, warum betont Jesus diese Tat? Vielleicht fällt Ihnen spontan was ein. Ich habe ein bisschen länger Zeit gehabt, darüber nachzudenken. Warum betont er diese Tat? Ich habe gedacht, es war ihm wichtig, weil durch diese Tat etwas zum Ausdruck kommt, was im Text nicht in Worte gefasst wurde. Und dem versuchen wir jetzt mal auf die Spur zu kommen. Was im Text nicht drinsteht, aber was durch diese Tat deutlich wird. Erstens. Zur damaligen Zeit wurden Könige gesalbt. Im Alten Testament lesen wir vom Samuel, der dann Saul gesalbt hat. Die Salbung, die könnte also ein Zeichen dafür sein, dass die Frau erkannt hat, Jesus ist der König aller Könige. Und dass sie das zum Ausdruck bringen wollte mit ihrer Salbung. Zweitens, die Verschwendung des Öls ist ein Ausdruck von überströmender Dankbarkeit und Liebe dieser Frau. Das Alte Testament macht es deutlich, denn solche Narde, die kommt in Salomos Zeit vor, Wir lesen davon im Hohenlied 1, Vers 12 und auch 4, Vers 13. Und auch in Amos 6, Vers 6 kommt von Narde, ist davon Narde die Rede. Und auf jeden Fall wird immer deutlich, da wo Narde zum Einsatz kommt, da geht es um hingebungsvolle Liebe. Und die soll zum Ausdruck gebracht werden. Und hier eben auch. Die Frau gibt nicht berechnend, sie gibt ohne Maß. Und wie völlig und wie ganz diese Gabe gemeint ist, kommt zum Ausdruck im Zerbrechen des Gefäßes, damit es eben seinen ganzen Inhalt hergibt. Es soll jedem eingeprägt werden, Liebe verschwendet sich. Wir sehen es an Jesus. Jesus verschwendet sich aus Liebe. Er gibt sich ganz. Er hat seinen Tod schon angekündigt. Und wenig später beim Abendmahl nimmt er das Brot und nimmt den Wein und gibt beides an seine Jünger weiter. Und er sagt dazu, das ist mein Leib, für euch gegeben. Und das ist mein Blut, für euch vergossen. Jesus hält nichts zurück. Er gibt sich selber, er gibt sich ganz. Wie tief muss Gottes Liebe sein, dass er seinen eigenen Sohn schickt, uns zur Erlösung, uns zur Rettung. Und wie tief muss Jesu Liebe sein, dass er unsere Sünde auf sich nahm, dass er die Trennung vom Vater erlitt, damit wir Erlösung finden. Wie tief muss Gottes Liebe sein? Dazu gibt es ein Lied und das singen wir jetzt gemeinsam. Also ich hoffe, dass ich immer das Klicken da vergesse. Also Liebe verschwendet sich, das hat die Frau begriffen. Bei den Jüngern ist manches noch nicht ganz angekommen, obwohl Jesus dreimal seinen Tod angekündigt hat. Die Frau antwortet mit Verschwendung aus Liebe. Das eine hat also mit dem anderen zu tun. Die Tat der Frau ist die Antwort auf Gottes Liebe. Deshalb soll, wenn vom Heil, vom Evangelium berichtet wird, immer auch von der Tat dieser Frau, von dieser Antwort gesprochen werden. Liebe verschwendet sich und das ist nicht vergeblich, auch wenn es nach außen so aussieht. Es geht um eine Liebesgeschichte, eine Beziehungsgeschichte. Wo einer gibt, wo einer verschwendet, da sind die Ankläger, da sind die Beurteiler, die Kritiker nicht weit. Auch bei uns nicht. Was soll die Verschwendung an Zeit, an Kraft, an Geld? So fragen sich manche und urteilen fromm über andere. Ob Jesus unser Urteil immer teilt? Vermutlich nicht. Die Kosten-Nutzen-Rechnung, die liegt uns sehr nahe. Was bringt's, fragen wir. Was habe ich davon, wenn ich mich ehrenamtlich einsetze und Zeit und Kraft investiere? Was bringt's, eine Jungschar weiterzuführen, auch wenn nur wenige Kinder kommen? Einen Gottesdienst abzuhalten, wenn die Kirche fast leer ist? Was bringt's? Wo die Liebe zu Gott und zu Menschen ins Spiel kommt, da hinken alle Berechnungen. Wo die Liebe zu Gott und zu Menschen ins Spiel kommt, hinken alle Berechnungen und alle Kosten-Nutzen-Aufstellungen. Und Jesus fragt nach unserer Liebe. In Johannes 21 lesen wir das bei Petrus. Liebst du mich, fragt er ihn. Und dann sagt Jesus, weide meine Lämmer. Und noch ein anderer Aspekt wurde mir wichtig. Drittens, mir bringt's vielleicht erstmal gar nichts, wenn ich mich investiere. Mir bringt es vielleicht erstmal gar nichts. Aber auch solch ein Denken stellt Jesus in Frage und auf den Kopf. Der Max Lucado drückt es so aus. und hat ein ganzes Buch drüber geschrieben. Es geht nicht um mich. In der Eingangshalle eines Hotels vor einigen Jahren, da hat er einen Bekannten getroffen, nach einigen Jahren eben. Und er fragt ihn, was gibt's Neues in deinem Leben? Und der andere sagt, ich habe festgestellt, es geht nicht um mich. Und diese Aussage hat den Max Lucado ziemlich beschäftigt. Das heißt jetzt nicht, dass wir Gott gleichgültig wären. Das heißt nicht, dass er sich nicht um uns kümmern würde. Das wäre jetzt die falsche Schlussfolgerung. Es heißt, wir leben, um seinem Namen die Ehre zu geben. Wir sind Botschafter an Christi Stadt. So heißt es in 2. Korinther 5, Vers 20. Und unser Pfingstjugendtreffen ist dieses Jahr überschrieben im Auftrag seiner Majestät. Ein Botschafter, der hat ein Ziel. Er soll den König vertreten. Er soll die Interessen des Königs unterstützen. Und er soll den Willen des Königs bekannt machen. Es kommt auf den König an, nicht auf den Botschafter. Der Botschafter verherrlicht den Namen des Königs. Und wir sind auserwählt, für Gottes Ehre zu leben. Und Gott gebraucht, was er will, um seine Herrlichkeit zu zeigen. Hier wird Jesu Herrlichkeit dadurch gezeigt, dass eine Frau so ein kostbares Salböl vergeudet. Ein anderer zeigt Gottes Herrlichkeit dadurch, dass er treu Woche für Woche ein Angebot für Kinder macht, obwohl die schwierig sind und obwohl er es am liebsten aufgeben würde. Und wieder ein anderer zeigt Gottes Herrlichkeit dadurch, dass er oder sie dafür sorgt, dass die Räume im Gemeindehaus ordentlich sind, schön sind. Und wieder ein anderer zeigt Gottes Herrlichkeit dadurch, wie er mit seinen Sorgen umgeht, wie er mit seinen Problemen umgeht, wie er mit einer Krankheit umgeht. Es geht um Gott und um seine Sache und seine Ehre. Spiegeln wir durch unser Leben ihn wider? Das ist das eigentliche Ziel. Martha und Maria ging es einmal auch so, dass sie sich gefragt haben, hat Jesus uns eigentlich vergessen? Damals, als ihr Bruder im Sterben lag, da haben sie Jesus rufen lassen. Und er ist einfach noch 2 Tage da geblieben, wo er war, obwohl er genau wusste, dem Lazarus ging schlecht. Und Jesus sagt, was eigentlich fast unbegreiflich ist und unverständlich ist, diese Krankheit ist nicht zum Tod, sondern zur Verherrlichung Gottes. Er zeigt, es geht letztlich um die Verherrlichung Gottes. Johannes 11 kann man das nachlesen. Martha und Maria haben das nicht verstanden. Der Lazarus ist gestorben und die beiden haben getrauert. Und Jesus kam, er hat ihn auferweckt. Die beiden durften das erleben. Wir erleben es nicht immer, das, was ein gutes Ende findet. Es geht um Gottes Verherrlichung. So sagt Jesus auch bei den Blindgeborenen. Der ist viele Jahre blind. Und dann sagen viele zu ihm, du bist schuld, du hast irgendwas getan und deswegen bist du blind. Und Jesus sagt, nein, der hat keine Schuld. Sondern es ist, damit Gott verherrlicht wird. Und er heilt diesen Mann. Das ist irgendwie unbegreiflich. Das können wir mit unserem Menschenverstand nicht fassen. Aber deutlich, man kann Gott nicht nur durch Worte oder Lieder ehren, sondern auch durch das Tun. Der Pfarrer Dr. Ruven Genz sagte mal, wer Gott erkennt, der kommt ins aktive Lob. Ins aktive Lob. So war es bei dieser Frau. Sie hat Jesus als Gottes Sohn, als ihren Retter erkannt. Und das hat sie ins aktive Lob geführt. Und genau das, Gott loben, Gott die Ehre geben, das ist die Bestimmung von uns. Das steht in Epheser 1, Vers 12. Es geht um das eine Ziel damals und heute, dass wir Jesus ehren. Es geht darum, ihn zu lieben. Es geht darum, sich ihm hinzugeben. Und dazu muss ich eben zuerst erfassen, was Jesus getan hat, für mich getan hat. Und da hilft es eben zu wissen, dass es die Maria war. Denn die Maria, da wissen wir, die hat viel von Jesus gehört. die hat ihm zugehört, die hat manches erlebt. Und das, was sie jetzt tut, ist die Antwort darauf. Sie hat erkannt, Gott liebt mich. Er hat Jesus geschickt und die Liebe Gottes hat ihr Herz erreicht und ergriffen und erfüllt. Ein Herz voller Liebe sehen wir bei ihr. Jetzt muss ich gucken, ob ich beim Laufen da bin. Ah ja, ein Herz voller Liebe. Und da habe ich mich gefragt, womit ist denn mein Herz voll? Womit ist ihr Herz voll? Bin ich so ergriffen und erfüllt von Gottes Liebe zu mir? Oder ist es eher voll vom Tagesgeschehen? Ist es voll mit Angst und Sorgen um irgendwas, was mich gerade beschäftigt? Oder ist es voll mit dem Ärger einem Arbeitskollegen gegenüber oder einem Nachbarn gegenüber? Oder voll von Neid oder Bitterkeit? Womit ist unser Herz voll? Das von der Maria war voll mit Liebe. Und ich habe gefragt, wie geschieht Veränderung? Wie werde ich angefüllt von Gottes Liebe? Und da gibt es wieder was, was Jesus sagt. Der sagt, wem viel vergeben ist, der liebt auch viel. In Lukas 7, 47 lesen wir das. Also wo ich erkenne, dass ich nicht der Supermensch bin und alles richtig mache. Und wo ich erkenne, mit all dem darf ich zu Jesus kommen, darf um Vergebung bitten und er vergibt's mir. Der macht mich passend für Gott. Und wo ich das erkenne, da kann die Liebe zu ihm wachsen. Und da kann auch die Barmherzigkeit anderen gegenüber wachsen. Was wäre das, wenn wir uns immer wieder neu von Gottes Liebe füllen lassen? Und wenn sie dann auch überströmt auf andere. Jetzt kommen wir zum vierten Punkt. Warum ist die Tat so bedeutungsvoll? Bei den Anwesenden kämpft die Vernunft gegen die Liebe. Und ich zitiere den Heiko Grimmer: Was dem jubelnden Volk beim Einzug in Jerusalem fehlt, fehlt auch den hier anwesenden Jüngern. Die ganze Hingabe an Jesus. Die vertrauende, sich hergebende Liebe. Man kann jünger sein und doch Dinge anders sehen und Schwerpunkte falsch setzen. Wir brauchen immer wieder Korrektur. Die Jünger waren 3 Jahre mit Jesus zusammen. Die waren also nicht nur irgendwelche Zuschauer, die Jesus gar nicht wirklich gekannt haben. Sie haben mit Jesus das Leben geteilt. Sie haben die Bergpredigt gehört und manche andere Reden, die er gehalten hat. Sie haben sein Wundertun erlebt. Und erlebt, wie er um ihr Vertrauen geworben hat. Aber ihr Herz hat noch Veränderung gebraucht. Sie stellten sinnlose Wertvernichtung fest, wo doch gerade durch diese Handlung der Wert Jesu erst richtig sichtbar geworden ist. Sie urteilen und verurteilen. Das geht so schnell und oft geht es unbewusst. Die Jünger rechnen. Wie oft rechne ich, habe ich gedacht. Wie oft rechne ich, ob meine Kraft reicht? Wie oft rechne ich auf, wie oft rechne ich ab? Aber wo wir rechnen, da stirbt die Liebe. Und Gott stellt unsere Rechnung immer wieder auf den Kopf. Er wählt das kleine Volk Israel. Warum? Aus Liebe. Er erwählt uns aus Liebe. Er schickt seinen Sohn zu uns auf die Erde aus Liebe. Der wird verachtet, der wird verspottet, der wird angespuckt. Und er lässt das mit sich machen aus Liebe. Er geht ans Kreuz aus Liebe. Und ich habe vor kurzem gelesen, und am Kreuz haben ihn nicht die Nägel festgehalten, sondern die Liebe hat ihn festgehalten. Jesus verschwendet sich aus Liebe für unsere Schuld, für unsere Sturheit oder Verbohrtheit oder was es auch immer ist. Und die gute Botschaft, er verschwendet sich aus Liebe und befreit uns damit und schenkt uns Vergebung. Das kann keine Vernunft und kein Verstand erfassen. Das kann man nur im Glauben annehmen. Wir brauchen die Wiederentdeckung des Evangeliums. Und nochmal möchte ich den Heiko Grimmer zitieren. Er sagt, die Vergebung anzunehmen, mit Jesus sein, ist eine Sache. Sich in seinem Denken, in seinem Lebensstil und in seinem Lebensziel zu verändern, das ist eine andere Sache. Der Morgenmuffel zum Beispiel steht auf, weil er eine Jesuszeit haben will. Nicht aus Leistung. Ein anderer Nachfolger steht auf, sondern gibt einen Teil von seinem Urlaub und sagt, da will ich in der Freizeit mitarbeiten. Nicht, weil er oder sie Leistung zeigen muss, sondern als Lebensäußerung des Glaubens und der Liebe. Also nicht als Leistung. Es geht nicht um Leistung, sondern es geht um Lebensäußerung des Glaubens und der Liebe. Unser Leben mit Jesus ist eine Beziehungsgeschichte und keine Leistungs- und keine Rechenaufgabe. Also für das, was Jesus auf sich genommen hat, gibt es nur eine Erklärung, Liebe. Und für das, was die Frau gemacht hat, gibt es nur eine Erklärung, Liebe. Und so war es auch bei dem jungen Paar, von dem ich gelesen habe. Sie waren beim Stadtbummel und da haben sie am Schaufenster von so einem Juwelier Ringe gesehen. Und sie war ganz begeistert. Einer hat ihr ganz besonders gut gefallen. Und sie seufzt und sagt, wir können uns das nicht leisten. Ein paar Wochen später hat sie Geburtstag. Und ihr Mann schenkt ihr genau diesen Ring. Er sagt, wir können es uns eigentlich nicht leisten. Aber meine Liebe zu dir, die rechnet nicht. Heimlich hat er sein Motorrad verkauft. Die Frau in unserer Geschichte gab alles für Jesus, weil er zuerst alles für sie gegeben hat. Ob daraus entstehen kann, dass wir auch bereit sind, alles für andere zu geben, das wird sich an der Liebe entscheiden. Wo Lebenshingabe und Gemeinschaft mit Jesus mich prägen, werde ich auch frei zur Liebestat für andere. Nicht aus Leistung, nicht aus Pflicht, sondern aus Liebe. Von der Gottesliebe also zur Nächstenliebe, nach der Jesuszeit die Armenzeit. Klaus Sperr schreibt, göttliches Leben meint die Hingabe an Gott und an Menschen. Sich hingeben an Jesus und dann auch an andere. Sich hingeben an Jesus bedeutet immer auch Hinwendung zum Nächsten. Warum wird diese Tat erzählt, wenn das Heil verkündigt wird? Das war unsere Ausgangsfrage. Das Ziel der Botschaft ist der Lobpreis, ist die Anbetung. Und genau das lebt die Frau uns vor. Und jetzt habe ich mich gefragt, ist das eine einmalige Sache? Einmal das Alabasterfläschchen zerbrochen und alles Öl herausgegossen und damit ist erledigt? Nein, es geht um einen Lebensstil, es geht um eine Lebensausrichtung, quasi um einen neuen Modus für unser Leben. Mit meinem Leben Gott ehren, wie ich mit meiner Arbeit umgehe, wie ich meine Freizeit gestalte, wie ich mit Sorgen umgehe, was ich rede und was ich auch nicht rede. All das soll Gott ehren. Ist also mehr als nur Loblieder singen. Wir fallen immer wieder zurück in den alten Modus, zumindest muss ich es von mir sagen, also von Ihnen weiß ich es ja nicht. Wir fallen immer wieder zurück in den alten Modus. Aber wir sind eingeladen, mit unserem Herrn im Gespräch zu bleiben, Beziehung zu leben. Und dadurch kommt was in unser Leben hinein, was wir nicht selber produzieren können, was er schenkt. Wir sind Empfangende. Christus in uns und Christus durch uns. Wir fallen immer wieder zurück in den alten Modus, aber wir dürfen immer wieder umkehren. Wir dürfen immer wieder neu anfangen. Dann wird unser Leben ein Lobpreis für ihn sein. Jetzt werden wir gleich ein Lied singen, das ist auch ein Gebetslied. Aber vorher möchte ich eine kleine Zeit der Stille machen und dann werde ich laut beten und dann stimmen wir ein in das Lied 174 in dem grünen Buch, 174. Aber zunächst das stille Gebet, das hörbare Gebet und dann das gesungene Gebet. Apostel Paulus schreibt im Epheserbrief, das Gebet, das er für die Epheser Christen betet, dass sie die Liebe immer tiefer und weiter erfassen. Und genau das brauchen wir auch. Schenk's uns, dass wir deine Liebe immer tiefer erkennen, dass wir dich immer besser kennenlernen und dass diese Liebe uns immer wieder neu ins Staunen versetzt. Herr, wir loben dich, wir preisen dich, wir beten dich an, den König aller Könige, der sich für uns hingegeben hat, der für uns gestorben und auferstanden ist, damit wir leben. Danke. Amen. Jetzt habe ich noch ein paar Abkündigungen. Das erste, ich lade Sie ganz herzlich zur Bibelstunde am Ostersonntag ein. Die wird Schwester Karin Rudis halten. An diesem Sonntag findet kein Kinderprogramm statt, weil ja Schulferien sind. In der Woche nach Ostern, am 8.4., da wird der Pfarrer Ulrich Parzani bei uns sein und auch die Bibelstunde halten. Auch dazu eine ganz herzliche Einladung. Und vorsorglich sagen wir schon, dass am 15. April, also das sind 3 Wochen, also da wird unser Mutterhaustag sein. Da sind also alle Schwestern eingeladen und sie sind ausnahmsweise ausgeladen. Dann noch was Neues. Es gibt ab dem 9. April startet ein Chor hier bei uns. Und es wird ein gemischter Chor sein. Da sind also alle eingeladen, die gerne christliche Popsongs, moderne Lobpreislieder und Gospel singen. Die Chorproben, die sind immer montagabends von 19.30 Uhr bis 21 Uhr. Und da draußen liegen solche Flyer. Also wer Interesse hat, der kann sich sowas mitnehmen oder auch an jemand anders weitergeben. Und da liegen auch schon die Flyer für Pfingsten und Plakate, dürfen Sie auch gerne ganz viel mitnehmen. Und weil der Monat März jetzt schon bald zu Ende ist, dürfen alle, die im Monat März Geburtstag hatten oder noch haben, sich am Ausgang einen Geburtstagsgruß mitnehmen. Und dann ist das erste Quartal jetzt demnächst zu Ende. Wer also gerne einen Bibellesezettel, ein Zeit-mit-Gott-Heft mitnehmen will, erwerben will, kann es draußen kaufen. Oder wer es noch gar nicht kennt, kann ein Kennenlernheft kostenlos mitnehmen. Und jetzt stellen wir uns unter den Segen unseres Herrn. Der allmächtige Gott, der dich geschaffen hat, weil er wollte, dass es dich gibt, segne dich. Jesus Christus, der am Kreuz für dich gestorben ist und auferstanden ist, damit du durch seine Kraft neu werden und mit ihm leben kannst, segne dich. Der Heilige Geist, der dich umgestaltet und hilft, dass du zur Ehre Gottes leben kannst, segne dich. Amen. Jetzt wünsche ich Ihnen einen behüteten Nachhauseweg, eine gute neue Woche und auf Wiedersehen.